Rockantenne. Heimatklänge.
Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Marina Hirschbichler und heute sprechen wir mal mit einer wahren Gitarrenlegende. Er war an den Seiten bei Scorpions, UFO und mit seinen unzähligen Soloprojekten hat er die Rockwelt verändert wie selten einer. Michael Schenker. Am 29. Januar kommt mit seinem Soloprojekt Michael Schenker Group ein neues Album raus, das heißt Immortal, und dafür hat er sich auch Unterstützung von zahlreichen großartigen Künstlern geholt. Und wir haben mal bei Michael Schenker durchgeklingelt.
Hallo!
Hallo, hier spricht hier Spichler Marina von Rockantenne. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns zu quatschen.
Danke fürs Interview.
Du, wie ist denn dein Tag bisher soweit? Wo bist du denn?
Ich bin in Brighton, K.
Wunderschönes Brighton, einer meiner Lieblingsstädte in England tatsächlich.
Ehrlich?
Ja, ja. Wirklich. Ja, ich freue mich. Wir quatschen jetzt gleich ein bisschen über die neue Platte Immortal, die ja diesen Freitag rauskommt mit deiner Michael Schenker Group. Ist ja für dich auch eine Jubiläumsplatte, weil du ja quasi 50 Jahre als Komponist, Gitarrist, Mastermind feierst.
Das ist 50 Jahre Recording, also 1970. Mhm. Und da war ich 15 Jahre alt und da habe ich meine erste Note auf eine Platte gemacht. Und das ist natürlich ein Grund zum Feiern.
Auf jeden Fall. Du hast 10 neue Tracks auf der Platte. Einer, der ist da auch ganz besonders, der heißt In Search of the Peace of Mind. Warum ist das denn so ein ganz besonderer Song?
Weil das meine erste Komposition war, die ich je gemacht habe, also musikalisch. Das war bei meiner Mutter in der Küche. Da war keiner dabei. Das habe ich alles alleine gemacht. Der Michael Frost, mein Co-Producer, der hatte mir die originalen Credits geschickt von Lonesome Crow Scorpions. Und da stand Lyrics bei Michael Schenker und Lyrics bei Rudolf Schenker. Aber Rudolf und ich, wir hatten keine Ahnung vom Englisch. Wie konnten wir die Lyrics geschrieben haben? Und es hätte einfach heißen müssen, Musik bei Michael Schenker und Lyrics bei wer immer das auch gemacht hat. Das war also meine erste musikalische Komposition, meine erste Note auf der ersten Platte, die ich mit den Scorpions Lonesome Crow gemacht habe. Und dazu kommt noch, dass In Search of the Peace of Mind ist ein Titel, das beschreibt das ist mein ganzes Leben im Grunde genommen, ne? Weil ich habe immer nach Fulfillment, also nach
Erfüllung?
Ja, genau, und so weiter gesucht. Und das war eben, wie gesagt, the theme of my life, so sage ich das in Englisch. Ich mache viele englische Interviews, so ein bisschen, komme ein bisschen ins Schleudern.
ist okay, wir verstehen beides.
Auf dem Stück, da war ein Solo, dass ich als 15-Jähriger geschrieben habe, beziehungsweise gespielt habe, das so perfekt war, da würde ich nicht in 1000 Jahren eine Note verändern. Und das Komische an der ganzen Sache ist, ich weiß überhaupt nicht, wo dieser Leadbreak herkam, weil der war so perfekt. Und wenn man das vergleicht mit dem Rest von Lonesome Crow Scorpions Album, da hört man, dass ich 15 Jahre alt bin, dass ich mich entwickle und nach vorne gehe. Aber das eine Solo, das war so perfekt, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkam.
Aus einer anderen Zeit also, genommen.
wer weiß, aber das war eben sehr ungewöhnlich, wenn ich das heute mir anhöre. Das ist wie bei Stairway to Heaven oder The Theme of the Imaginary Western von Leslie West. Da würde ich keine Note verändern. Das, also das passiert manchmal, dass einfach ein perfektes Solo aus dem Himmel kommt. Oh. Und das eben passierte mir. Ja, und das sind die Gründe, warum das Stück so speziell ist und eben, wie gesagt, auch als 50-jähriges Jubiläum-Stück benutzt wurde.
Oh, das ist richtig, richtig passend. Mega cool. Klar, die Platte heißt ja Immortal. Ist es auch diese eine Platte, die dich da irgendwie so unsterblich machen soll?
Immortal war nicht meine Idee. Das ist einfach eine Idee von Nuclear Blast. Nuclear Blast sind Michael Schenker-Fans von vornherein. Die meisten Musiker auf Nuclear Blast sind auch Michael Schenker-Fans. Mhm. Und also das sind Consumers. Ne? Die haben mich verfolgt über die 50 Jahre und sind einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass was ich gemacht habe in den ganzen 50 Jahren, ist einfach unsterblich, weil ich nie was von dem Trend nehme, sondern immer in meine innere Quelle gehe, die unsterblich ist, also infinite. Also infinite, weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber auf jeden Fall eine Quelle, die ich entdeckt habe, schon ganz früh im Leben, wo immer wieder Frische herkommt. Und warum soll ich etwas machen, was also wie Jeff Beck oder Jimmy Page, Leute, die mich, Gitarristen, die mich beeindruckt hatten, ganz früh im Leben. Ich war ja schon immer Led Zeppelin und Deep Purple und Black Sabbath Fan. Ich sehe es im Grunde genommen auch so, weil ich immer wieder Frische in die Rockszene bringe, weil ich nicht vom Trend nehme. Ne? Weil alle, wenn alle vom Trend nehmen, dann wird ein Trend zu einem toten Teich. Das wird irgendwann mal sterben. Manche Leute wie ich, diese innere Quelle, Infinite Quelle der Kreativität gefunden haben, bringen immer wieder Frische rein. Deswegen hat Kirk Hammett und James Hetfield und diese ganzen Leute da, die berühmt geworden sind mit meinem Gitarrenstil. Ich habe das erst später alles gehört. Ne? Ich bin ja im Grunde genommen ein Kind im Sandkasten, das Vergnügen hat, zu spielen und zu entdecken. Ich habe schon immer, war ich fasziniert mit der drei Noten zusammen zu packen, die eine Gänsehaut entwickeln. Und also ich kann mir nicht vorstellen, warum ich etwas machen soll, was jemand anders schon macht. Die machen das ja schon. Warum soll ich das machen? Ne? Also ich habe immer das Verlangen gehabt, schon ganz früh im Leben, ich selbst zu sein. Und das ist im Grunde genommen der Grund, warum meine Musik unsterblich ist, weil es immer wieder Frische ist. Weil das kommt von einer anderen Quelle. Es kommt nicht von der Quelle, von der kommerziellen Quelle, wie zum Beispiel viele Leute nehmen von dem Trend, die wollen ein Stück vom Kuchen, die wollen berühmt werden, Geld machen und so weiter. Ich war immer derjenige, der Spaß hatte im Sandkasten, spielen und entdecken ohne Competition, ohne Vergleiche, einfach immer nur, also ohne Expectations, so berühmt zu sein, oder habe ich mich nie drauf konzentriert. Ja. Ich war immer nur die Freude am Spielen.
Also du spielst nicht um zu leben, sondern du lebst um zu spielen. Du hast ja jetzt auch gesagt, so ja, deine Quelle, du hast viel über deine Quelle geredet. Für viele bist ja du die Quelle auch der Inspiration. Was passiert, wenn deine Quelle mal nicht so übersprudelt? Hast du da irgendwie so einen Tipp, um wieder mit deiner Quelle zu connecten? Ziehst du dir da irgendwo Inspiration raus, dass die Kreativität wieder kommt? Nein, oder hast du sowas nie?
Nein, ich habe nie einen Writing-Block. Also ich habe nie einen Block, weil die Quelle ist wie ein Tropical Ocean. Da siehst jeder Fisch sieht anders aus. Oder du brauchst ja nur Hunde anzugucken oder Katzen, die haben alle einen anderen Patten. die Natur ist so voll auf Wunder, ne? Und da wird immer wieder was Neues gefunden. Immer wieder, schon seit Tausenden von Jahren, immer wieder was Neues entdeckt. Also es ist unendlich. Wenn man diese Quelle entdeckt und wenn man diese Confidence hat, sich selbst zu sein, dann entwickelt man auch seinen eigenen Stil. Und deswegen waren Leute wie Randy Rhoads und die 80er-Gitarristen haben ja alle meinen Stil nachgespielt und overexposed. Aber ich bin immer einen Schritt voraus, weil ich immer wieder von der Quelle nehme. Ne, das ist wie so ein Kaleidoskop, da schüttelst du, da kommt immer wieder ein neuer Patten. Es ist unendlich. Aber man muss einfach wissen, wer man ist. Will ich jetzt berühmt werden, wie Rolling Stones oder Elvis Presley? Oder will ich einfach nur Freude am Spielen haben? Und eben, dass es meine Entscheidung ist, die Freude am Spielen.
Das ist auch ein richtig, richtig guter Tipp für alle neuen, jungen Gitarristen, die vielleicht auch gerade erst anfangen mit einer Band. Können sich da richtig eine große Scheibe abschneiden. Du hast jetzt bei deiner neuen Scheibe, bei deinem neuen Album Immortal, 10 neue Tracks drauf. Gibt's auch einen Song, der dir irgendwie am schwierigsten gefallen ist zu schreiben?
Nein, das ist...
Gar nichts. Hast du nie gestruggelt?
Nein, wenn ich... Das ist recreational. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Du bist einfach du selbst. Die Sache ist die, jeder kann das machen. Bloß ist es eine Entscheidung, ob man diesen Weg gehen möchte oder nicht. Ne? Mhm. Also berühmt zu werden, ganz schnell Geld zu machen, weil das die 80er waren ja auch watered down 70s, ne, wo alles commercial wurde und Geld macht man mit Stereotype. Aber ich habe mich dann nie drum gekümmert. Mhm. Für mich war es immer einfach nur eine Freude, etwas zusammenzustellen, das Freude bringt, das irgendwie Goosepimples erzeugt. Und das ist einfach, wer ich bin. Jeder muss selbst wissen. Es gibt nichts Richtiges oder Falsches im Grunde genommen. Es geht ja nur darum, bist du glücklich mit deiner Entscheidung? Mhm. Also wenn man die Entscheidung macht, ich möchte jetzt ganz schnell berühmt werden und den Trend verfolgen und ein Part von dem Trend sein und das macht dich glücklich, dann ist das wunderschön. Wenn man gerne sich selber sein möchte, dann macht man diese Entscheidung. Egal welche Entscheidung, solange wie es dich glücklich macht, ist es Zufriedenheit. Aber man muss immer daran denken, was man sich wünscht, kann vielleicht letzten Endes nicht das sein, was man wollte. Weil es gibt viele Leute, die reich geworden sind und berühmt und die sind unglücklich, sind also nicht fulfilled. Ich bin ein Artist und für mich Nummer eins ist die Zufriedenheit, die Fulfillment, das Experimentieren in meinen mittleren Jahren, was so wichtig war, deswegen musste ich Nein sagen zu Ozzy Osbourne. Ich liebe Ozzy Osbourne. Mhm. Und Randy Rhoads ist ein Number One Fan. Der hat ganz wahrscheinlich immer über mich geredet, so wenn als er das Unglück hatte mit dem Flugzeug. Und Ozzy Osbourne rief mich an, Mitte der Nacht, ganz aufgeregt und gesagt, Michael, kannst du uns helfen? Und ich war auch irgendwie tempted, aber ich hatte gerade UFO verlassen und UFO wäre eine der größten Bands geworden, wenn ich dabei geblieben wäre. Bloß ich hatte ich musste meine eigenen Version, Vision, verfolgen. Deswegen auch Scorpions, Rudolf und Klaus brachten mich, denen auszuhelfen mit der Love Drive Platte, weil ich hatte ja schon damals als 21-Jähriger 1976 einen Hit geschrieben, Lights Out. Mhm. Da habe ich Angst gekriegt. Da bin ich abgehauen. Weil ich dachte, jetzt wollen die ganzen Business-Leute mich in einen Kasten stecken und wollen mich benutzen als Hitmaker. Aber ich hatte da keine Interesse dran. Also
gut, dass du dir selbst treu geblieben bist. Das ist schon, das hört man schon auch immer raus. Und ich finde auch auf der neuen Platte, hast du da vielleicht auch einen Lieblingstrack eigentlich auf Immortal? Dein absoluter Favorite?
Lieblingssongs? Mhm. Also für mich ist es immer, also Thrill to Kill war ein absolut Hammer, der aus dem Nichts herauskam. Du musst verstehen, dass ich am Anfang, als ich die Idee hatte, beziehungsweise als ich wusste, jetzt 2020 würde die 50-jährige Anniversary sein, mhm. Jubiläum, wollte ich das gerne machen mit Musiker, Fans und Friends mhm. von der ganzen Welt. Aber es war sehr kompliziert, Musiker von überall herzubekommen, das zu organisieren.
Ja, gerade jetzt, oder? Also
immer. Ist schwierig. Ich hatte dann festgestellt, ich habe die Zeit verpasst, ne? Weil die Platte wäre nie rausgekommen in 2020. So meine Agentur hatte gesagt, Michael, deine Platte, die kam raus, die Lonesome Crow Scorpions Album kam raus in 72. Da habe ich gesagt, Mensch, dann habe ich ja Zeit, 2 Jahre lang Zeit. Mhm. Dann kann ich ja noch mal anfangen jetzt, ne? Weil ich hatte die Zeit verpasst mit der Komplikation von den Musikern von der ganzen Welt. Und so hatte ich mir jetzt gedacht, also ich mache Folgendes. Ich baue eine Band zusammen, die kompakt ist und habe es einfacher, dieses Jubiläum zu feiern. Und so hatte ich dann Ronny Romero gefragt, mhm. Als Sänger, und der war drin, und Bodo Schopf sowieso, Steve Mann und dann Barry Sparks, der hatte mich ewig ge-emailt. Michael, ich möchte gerne dein Bassgitarrist sein. Da, okay, du hast es. Und so hatte ich eine Band zusammen. Das Komische war, ich hatte dann gerade in 2020 ganz am Anfang die 70.000 Tons of Metal Cruise beendet und hatte dann 4 Tage in Miami im Hotel und fing an zu schreiben. Und dann weiter, als ich nach Hause kam, habe ich dann weitergemacht. Und als ich dann fertig war mit meinen Kompositionen, dann sah ich auf einmal auf dem Fernseher, dass da ein Problem war. Und das war der Virus. Mhm. Ja, und als ich versucht hatte, jetzt meinen Weg, den ich normalerweise gehe, oder beziehungsweise fahre. Ich fahre immer mit Auto. Ich nehme normalerweise Eurotunnel, Frankreich, Belgien, Holland und dann zu Michael Foss, Co-Producer, Studio. Mhm. Aber auf einmal war alles geblockt. Das ging auf einmal nicht mehr. Also musste man jetzt einen neuen Weg finden, dahin zu kommen nach Deutschland. Und das war dann eben über Harrods auf einem Boot, 7 Stunden schlafen, dann durch Holland. Holland war kein Problem in dem Augenblick. Und dann habe ich es dann geschafft, hatte meine Kompositionen, also meine Backing Tracks aufgenommen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe diese Tour 4-mal machen müssen. Ne? Das ging nicht nur um jetzt Backing Tracks, sondern ich musste hin und her, auch für Videos und für Singles und so weiter. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich zurückkam nach England, musste ich auf 14 Tage Quarantäne. Ja. Und das war also 4-mal. Einmal hatte ich Glück, aber 3-mal musste ich das machen. Mhm. Das ist also ein total 42 Tage Quarantäne, aber nicht in one go, aber jedes Mal, wenn ich zurückkam. Aber ich habe das gerne gemacht. Das ist mein Jubiläum und jemand muss sich opfern. Und ich bin dann eben derjenige gewesen, der das gerne gemacht hat. Mhm. Und dann ging es, Ronny, bist du fertig jetzt für deinen ersten Song? Ah, tut mir leid, ich kann nicht. Ich glaube, der wohnt in Bulgarien und die Borders sind blockt und ich kann mir das nicht erlauben, 14 Tage Quarantäne und dir keine Gedanken, wir rufen dich zurück. Amy, meine Partnerin, diese Bassgitarristin, die ist auch Musikkonsumer und hat einen sehr guten Geschmack. Und ich höre ja keine Musik seit 50 Jahren. Ich weiß überhaupt nicht, was da draußen los ist. Und da habe ich sie gefragt, ob sie eine Idee hat. Der Ronny, der ist stuck. Da sagt sie, Ralf Schippers. Mhm. Ja, okay, ich vertraue dir. Ich sage zu Michael Voss, was hältst du von Ralf Schippers? Mhm. Absolutely! Den nächsten Tag haben die aufgenommen.
Ja, da ging es dann gleich ganz schnell.
Ja, und dann sogar noch ein zweites Stück.
Wahnsinn. Das heißt, diese Platte ist eigentlich, ich meine, die Ideen kamen, also hattest du schon über die Jahrzehnte immer angesammelt, aber wirklich produziert und aufgenommen ist das eigentlich komplett im Lockdown immer, so wie du das jetzt erzählst, oder?
Die Kompositionen wurden gemacht, nachdem ich in 2020 Januar die Metal Cruise verlassen hatte. Da fing ich an zu schreiben.
Okay.
Aber mein Wunsch war ja, der erste in 2019 war ja eben mit Musiker-Friends und Fans, aber das ging nicht. Mhm. Und deswegen die kompakte Band. Aber jetzt kam der Virus und hatte alles wieder umgedreht und in die Richtung, die ich normalerweise wollte am Anfang. Mhm. Bloß dieses Mal brauchte ich gar nichts zu machen. Das Komische war, Brian Tichy, einer der besten Schlagzeuger in der Welt mit Ozzy und Whitesnake und so weiter, der hatte Michael Voss angerufen und gesagt, er hat gehört von der 50. Anniversary, Michael Schenker, ich bin ein Fan, ich offere 6 Drum Trucks. Ich sage, was? Das ist doch Wahnsinn. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her?
War das so ein kleiner Fan-Moment für dich vielleicht? Weil du hast mit so vielen zusammengearbeitet. Ja. Und war das so ein Fan-Moment für dich auch?
Ja, ich bin ein Fan von ihm. Der ist ein Wahnsinns-Schlagzeuger und er ist ein Michael Schenker-Fan. Deswegen hatte er angeboten, diese Contribution zu machen fürs 50. Jubiläum für Michael Schenker. Und dann rief er nochmal an bei Michael Voss und sagte, hier ein Freund von mir, ein Keyboard-Spieler, der Derek Sherinian hat gehört, also beziehungsweise von ihm ganz wahrscheinlich, dass er möchte auch, er ist ein Fan und möchte auch eine Contribution machen für das 50. Jubiläum. Ich sage zu Michael Voss, was soll man machen mit so einem Heavy-Duty-Keyboard-Player? Wir haben doch Steve Mann schon. Ich habe also absichtlich alle meine Gitarren selbst gespielt, weil es eben das Michael Schenker Jubiläum ist und wollte es auch alles sehr gitarrorientiert erhalten. Mhm. Und hatte Steve Mann gefragt, nur so ein bisschen Coloring auf Keyboard zu machen, so dass es nicht überwiegend Keyboard wurde. Ich sage zu Michael Voss, was machen wir denn jetzt mit so einem Heavy-Keyboard-Spieler? Ne? Er sagt dann, warum machst du nicht eine Gitarre-Keyboard-Jam? Gitarre-Keyboard-Jam? Sowas habe ich noch nie gemacht. Er sagt dann, ja, dann mach
dann
das doch
Zeit.
Mal. dann wird es Zeit. Das wäre was Frisches, etwas für ein spezielles Album und etwas, was du noch nie gemacht hast. Ich sage, du meinst wie John Lord und Richie Blackmore? Ja, irgendwas in der Art. Ich sage, und dann auf einmal dachte ich, Mensch, das ist ja eine gute Idee. Auf sowas wäre ich gar nicht gekommen. Und als ich das Endresultat gehört hatte, das wurde dann Thrill to Kill mit Ralf Singing, Brian Tichy Drums und Derek Guitar Keyboard Jam. Also ich war schockiert. Das Resultat war unglaublich.
Positiv schockiert.
Positiv schockiert. Unglaublich. Und cool. Das ging dann immer weiter. Das Witzige ist, ich brauchte nichts mehr zu machen. Wir haben dann Ronny wieder angerufen und gesagt, hier Ronny, jetzt hat er natürlich zwei Stücke schon verloren am Gesang.
Ja, jetzt muss er sich ranhalten.
Nein, ich kann nicht. Ich ist immer noch alles geblockt. 14 Tage Quarantäne kann ich nicht machen. Ich habe Obligations. Ich kann mir das nicht leisten. Okay, Ronny, mach dir keine Gedanken. Wir überlegen was. Ich sage zu Michael Voss, was machen wir nun?
Wäre denn nicht sowas wie eine Skype-Session oder eine Zoom-Session über Computer-Videotelefonie auch möglich gewesen? Oder war das für euch sofort nein. So, nein, machen wir nicht?
Es ging dann weiter. Die ganze Art, wie wir aufnehmen, ist immer schon so gewesen für 10 Jahre. Und ich sage zu Michael Voss, was machen wir jetzt? Da sagt er, was hältst du von Jolene Turner? Ich sage, Jolene Turner? Ich bin ein Fan von Jolene, einer meiner Lieblingssänger. Und er ist ein Fan von mir. Hast du Kontakt zu ihm? Sagt er, klar. Den nächsten Tag haben die aufgenommen und noch ein zweites Stück.
Ja,
ich
Wahnsinn.
Sage, was ist denn jetzt hier los? Das ist ja unglaublich. Sowas hätte ich gar nicht zusammenstellen können selber. Und ich habe es ja versucht, aber auf einmal alles ging in eine Richtung. Ich nenne das so eine Bittersweet Development, weil ja der Virus eine brutale Sache ist, aber hat er alles in eine Richtung geleitet. Das hätte ich gar nicht so machen können mit meinen eigenen Ideen. Und so hatten wir jetzt, jetzt hatte Ronny 4 Stücke verloren. Dann kam ich eines Morgens vom Hotel und der Michael Voss, Co-Producer, der schreibt immer so B-Pläne für Sänger im Falle eines Falles, dass die irgendwie stuck, dass die irgendwie Ideen brauchen. Und da sagte Michael Voss, ich habe was gemacht zu deiner Powerballade. Normalerweise, so eine Powerballade habe ich noch nie geschrieben. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Die kam einfach aus diesen ganzen Stücken, die ich geschrieben hatte, war die da. Und spielte er mir das vor, was er dazu gesungen hatte. Ich sage, Michael, das kannst nur du singen. Das wow. ist so wunderschön. Also das ist Wahnsinn. Und da war noch ein anderes Stück. Das war auch so ein seltsames Stück. So Out of the Blue, The Queen of Thorns and Roses. Mhm. Und da hatte der Michael Voss, so perfekt zugesungen, hat gesagt, Michael, das musst du nehmen. Das, diese beiden Stücke hast du. Und das hieß dann 6 Stücke weniger für Ronny.
So, ja, da musste er sich ja erst recht ranhalten.
Ja, und dann war er natürlich soweit und dann ging das los. Und dann hat er natürlich fantastisch gemacht, also mit dem Gesang The Night of the Dead und Sail the Darkness und Come on Over, dann auch In Search of the Peace of Mind und dann ist ein Bonusstück, was wir noch haben, das hat, glaube ich, doch keiner gehört, das nehmen wir dann irgendwie für Promotion-Tour oder für eine Single.
Kannst du uns da schon den Titel verraten?
Nein, mache ich lieber nicht, weil ich weiß nicht.
Ein Versuch war es wert.
Strategy ist, das hat er auch der Ronny gesungen und dann kam natürlich In Search of the Peace of Mind und das war dann natürlich das Stück, was genommen wurde als Celebration Song. Und das wollte ich dann ganz speziell machen und habe dann am Ende so eine, ich wollte das ein Epic machen, ne? Und habe dann am Ende so ein ganz langes Solo gespielt. Und als ich mir das angehört habe, da hörte sich das an wie so eine innere Conversation, die wir alle haben, sondern wir machen ja innerlich. Haben wir Fragen und Antworten. Ne? Soll ich diesen Weg gehen oder soll ich diesen Weg gehen? Mache ich so? Und wir müssen Entscheidungen treffen. Und als ich mir das angehört habe, ich habe einen Howler benutzt und viele emotional, verschiedene tiefe Seitenbending, also viel Drama reingebracht und auch Sweetness und Süßes und im Allgemeinen so, was die was mein ganzes Leben beinhaltet hatte über die 50 Jahre. Aber das war gar nicht so bewusst gemacht. Bloß das kam dann so raus, als ich mir anhörte. Das hörte sich an, als wenn die zwei Gitarren sind, die eine Unterhaltung haben, ne, die sich fragen und antworten. Und also das war Wahnsinn. Und, cool. Und im Ende habe ich das dann so gesehen, als wenn das beschrieb meine ganze 50 Jahre Journey expressed auf Leadgitarre. Und schön. Das war so perfekt. Das war aber noch nicht das Ende. Da habe ich dann den Gary Barden gefragt, der hat so eine wunderschöne tiefe Stimme mit Vibrato und Feeling und so weiter. Mhm. Und kannst du die erste Strophe singen als Contribution für die 50-jährige Jubiläum? Gesagt, klar, mache ich. Und er hat das fantastisch gemacht. Und dann auch René hatte dann die zweite Strophe gesungen, wo es höher geht. Und dann hatte ich noch eine Idee und sagte zu Michael Foss, warum fragen wir nicht Dougie White und Graham Bonnet und Robin McCauley? Einfach nur für eine kleine Contribution. And I try! You know, diesen Schrei. Ne? Und natürlich machen wir das. Und also als das alles zusammenkam, ich war so überglücklich. Ich kann dir nur eins sagen, was dabei herauskam, für mich, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk, Michael, das geben wir dir, weil du so treu geblieben bist über die 50 Jahre. Und hier ist dein Geschenk.
Schön. Es klingt auch großartig.
Überglücklich.
Das glaube ich. Na, wie sich das alles so fügt. Du hast jetzt schon viele großartige Namen genannt, von Ronnie Romero zu Jolyn Turner und vielen, vielen weiteren. Wer steht jetzt auf deiner Liste, den du in Zukunft noch unbedingt bei dir im Studio haben willst, mit dem du unbedingt zusammenarbeiten willst?
Ich denke nie in die Zukunft. Ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen überhaupt noch lebe. Also ich konzentriere mich immer auf das Jetzt und da geht meine Energie rein. Ne? Und das macht Sinn. Und was in der Zukunft passiert, natürlich, ich habe Lieblingssänger, Ronnie James Dio war einer meiner Lieblings-Metal-Sänger. Aber auch Rod Stewart, der ganz nebenbei den gleichen Geburtstag hat wie ich, der ist einer meiner Lieblingssänger. Der spielt, der singt zwar Popmusik, ne, aber der hatte mit Jeff Beck damals angefangen. Ja. Rock me, baby! You know? Also das war zwischen ihm und Jeff Beck, das war fantastisch. Ne? Und der Rod Stewart hat so eine natürliche Stimme, die hörst du immer raus, ne? Und die gefällt mir auch so wunderschön. Und das wäre einer, ne? Aber der ganz wahrscheinlich, das ist ein ganz anderes Alter, ne? Also so 10 Jahre älter als ich und der ist ganz wahrscheinlich auch schon retired, weiß, ne? Aber das war einer von denen. Aber ich sagte, in meinen mittleren Jahren habe ich als Artist hat er mich losgerissen von den Scorpions. Ich habe ja mit Love Drive habe ich denen ausgeholfen und die Türen für Amerika geöffnet für die. Ich hatte ja schon den Hit als 21-Jähriger in Amerika. Mhm. Die Scorpions hatten es nie geschafft nach Amerika, bis Rudolf 33 Jahre alt war. Ich war zum ersten Mal in Amerika, da war ich 19.
Mhm. Das ist noch gar nicht, so volljährig für Amerika eigentlich.
Ja, und ich war immer der Kleine. Ne? Du kannst dir vorstellen, ein Dreijähriger und ein Zehnjähriger.
Ja.
Kannst du dir die größten Unterschied vorstellen.
Ja, ja,
das ist Rudolf und ich. So, als ich 15 Jahre alt war und bei den Scorpions anfing mit Klaus, da war ich 15 und die waren 21. Die waren alle schon Businessleute. Hm. Ich war das Kind im Sandkasten, hatte nur Vergnügen am Spielen.
Das Nesthäkchen, das den Ton angegeben hat, würde ich sagen.
Die wussten mein Talent und wollten alle ein Stück von dem Kuchen haben und deswegen auch die Credits sind dann eben falsch geschrieben worden. Mhm. Die haben sich dann alle selbst beteiligt. Die wussten gar nicht, wie man Stücke schreibt. Die haben nie Stücke geschrieben, die Scorpions, bis Klaus und ich dort eingestiegen sind. Und ich hatte eine Art, mit Klaus Stücke zu schreiben, wo ich irgendwas auf der Gitarre erfunden hatte und ihn dann auch vorgesungen habe, was ich mir vorstelle. Mhm. Und das hat er dann Rudolf später übernommen. Mhm. Das war dann eben so eine Art von Schule für ihn, die er von seinem kleinen Bruder gelernt hat. Und ich bin ja dann zum UFO. Aber die Hauptsache war, dass eben Amerika rausbekommen hatte, dass ich bei den Scorpions, ich hatte ja einen Vertrag mit den Scorpions für die Love Drive, fürs Love Drive Album, als Hilfe, hatte aber meine Kondition war, einen Vertrag zu haben dafür und als sechstes Mitglied. Als ich in 2015 gefragt wurde, zu helfen fürs 50-jährige Scorpion Setbox und hatte die gelogene Love Drive Story gelesen, habe ich gesagt, es tut mir leid, aber das ist unmöglich, was ihr da macht. Ne? Und habe dann gesagt, also es tut mir leid. Ich habe immer gesagt, more power für Rudolf, more power. Ich war immer glücklich, dass Rudolf mit so wenig Talent so viel erreicht hatte. Ne? Aber die hatten es geschafft, natürlich dadurch, dass ich dann mit Love Drive, Rudolf ist auch ein Manipulator und ein Bully, ne? Und der manipulated die Scorpions über 50 Jahre hinweg. Aber das habe ich nie gewusst, bis ich eben später in 2015 durch diese Lügen, der Love Drive Story, Lüge, hatte das eine Büchse Würmer geöffnet. Und da habe ich dann angefangen zu lernen, wie viel gelogen wurde, getrickst wurde, wie viel Rudolf mein Image zerstört hatte, indem er es imitiert hatte, versucht hatte zu sein wie ich und hat dann viele Leute durcheinander gebracht, weil ich ja in den mittleren Jahren wollte ich dann ich musste mich losreißen von den Scorpions, weil die mussten mich mitbringen nach Amerika, weil Amerika war so aufgeregt, die Promoters, die Managers, alle waren also total begeistert. Das Love Drive Album war ja auch wunderbar. Die Scorpions konnten sich nicht vorstellen, jetzt nach Amerika zu gehen ohne mich. Also hatten die dann versucht, mit diesen kleinen Bengel, beziehungsweise dann war ich ja schon älter, aber trotzdem, der Unterschied war immer noch 7 Jahre und die haben immer wieder eine Art von Manipulationspower über mich gehabt. Ne, weil ich immer nach innen mich nie kümmere über Reichtum oder über bekannt zu sein. Das war Rudolf, der wollte Elvis Presley, Rolling Stones sein. Also das war, und er wusste, er hatte einen kleinen Bruder, der hatte Talent, also er brauchte mich als Werkzeug. Immer. Ich bin ja, mein ganzer Weg ist Fulfillment. Ich habe in meinen mittleren Jahren, ich habe deswegen Nein gesagt zu Ozzy Osbourne, Deep Purple, Aerosmith, Motorhead, Phil Lynott, Whitesnake. Da gibt es so viele Bands, die mich wollten. Ich habe aber gesagt, nein, es tut mir leid. Ich habe gesagt, ich hätte bei UFO bleiben können. Das wäre eine der besten, größten Bands der Welt geworden. Ich habe mich bei den Scorpions losreißen müssen, weil die wollten mich unbedingt dabei behalten. Aber ich hatte meine eigene Vorstellung. Ich musste einfach meinen eigenen Weg. Das waren dann meine mittleren Jahre, wo ich dann experimentiert habe und wie gesagt auch diese Angst vor Business People mit Lights Out Hit, ne, dass die mich dann in so eine Box schließen. Ich wollte einfach frei sein und machen, was ich wollte. Und das habe ich in den mittleren Jahren gemacht mit Acoustic Instrumentals, Electric Instrumentals. Ich habe Coverversions gemacht mit den besten Musikern in der Welt. Und habe dann irgendwann in 2007 bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich mir sagte, ich bin fulfilled. Ich habe alles gemacht, was ich wollte.
Das ist schön.
Ich hätte es nicht machen können mit Ozzy oder UFO oder Scorpions oder irgendjemand anders. Deep Purple, etc. Ich hätte ja alles nachspielen müssen, was die vorher schon geschrieben haben. Und ich bin ich bin nicht jemand, der nachspielt, sondern ich bin jemand, der was Neues entdeckt. Und da habe ich Freude dran. Und dann bin ich auf einmal wieder 16, 18, 20 Jahre alt geworden. Ich war immer schon Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Fan, Johnny Winter, Rory Gallagher, Jeff Beck, Jimmy Page. Ja, das waren die Leute, als ich noch Musik hörte, als Inspiration und entdeckte, was ich mit der Gitarre machen kann. Und dann ging ich meinen eigenen Weg, schon von vornherein als 15-Jähriger. Das wurde dann aber heavier, dieser Wunsch, dieser Drang nach dieser Fulfillment, nach Sachen zu machen, die ich nicht auf der kommerziellen Basis hätte machen können, mit Bands, wie ich schon eben genannt hatte. Das musste einfach passieren und das passierte auch und bin dann zu dem Punkt gekommen, wo ich dann mich einfach wieder sehnte zu den Roots. Ne? Ich habe mit UFO, habe ich viel Metal, also meine Gitarre hört sich sehr Metal an mit UFO in der Entwicklung. Mhm. Und aber Phil Mock war mehr so ein Hardrock-Sänger, also das hatte dann die Sache so ein bisschen watered down, nenne ich das in Englisch.
Ja.
Aber es war eine fantastische Chemistry. Ne, mit seiner Stimme und mit meiner Gitarre, so also sehr heavy, und dann auch dazu der Pete Way mit seinem rohen Bass und Charisma, und dann Andy Parker als Drummer und Paul Raymond Keyboards, fantastisch, und dann natürlich Ron Nevison als Produzent. Also das war eine Chemistry.
Schon was ganz Besonderes.
So etwas kann man nicht kaufen. Das geht einfach nicht. Das passiert, wenn es passieren soll. Aber ich war dann in 2008, hatte ich dann angefangen mit In the Midst of Beauty mit Gary Barden wieder und hatte dann einfach, bin dann los wie ein Bilder, als 16, 18, 20-Jähriger wieder die Roots zu machen und habe es dann auch geschafft in Lightspeed, ne? Das war so eine Wiederentwicklung praktisch. Plus dieses Mal dauerte es nicht 30 Jahre, sondern es ging innerhalb von 10 Jahren bis zu dem heutigen Tag, wo ich dann auch Michael Schenkers Temple of Rock hatte, Nicole Schenker Group. Ist ja alles Michael Schenker Group im Grunde genommen. Das sind ja alles nur Subtitles.
Ja.
Wenn man zum Beispiel jetzt die erste Michael Schenker Group, Simon Phillips und Mo Foster von Jeff Beck, dann war MSG. Das war die zweite Platte mit Cozy Powell und Chris Glenn und Paul Raymond. Da weiß man, das ist diese Ära. Und dann ging es dann weiter mit Macaulay Schenker. Da habe ich dem Robin das M gegeben, weil mir war es egal, ob ich das erste M habe oder nicht. Ich wollte einfach nur das MSG-Logo behalten.
Ja.
Aber das war trotzdem Michael Schenker Crew. Mhm. Und dann ging es weiter zu Michael Schenkers Temple of Rock. Das indicates, das ist die Version von Michael Schenker Group, die heißt Michael Schenkers Temple of Rock mit Herman Rabel und Francis Buchholz, Ex-Scorpions und Dougie White von Rainbow. Und dann ging es weiter mit Michael Schenker Fest. Das indicates, das ist die Ära mit den drei Sängern, von den originalen Sängern von den 80ern zu meinen originalen Kompositionen, und so hat man immer diese Subtitles, aber es ist immer wieder Michael Schenker Group, aber es hat diese Subtitle to categorize, so dass ich selber auch keinen Überblick verliere.
Ja, wenn man so viel macht.
Ja, und die Fans selbst dann auch wissen,
stimmt.
Welche Michael Schenker Group ist jetzt was. Ne?
Ja.
Und diese Subtitles helfen natürlich.
Das stimmt allerdings. Michael Schenker, vielen lieben Dank für dieses super interessante Gespräch. Es war mir eine Ehre, mit so einer Legende zu sprechen.
Ich danke dir auch.
Vielen Dank. Mach's gut.
Keep on rocking.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Heimatklänge auf Rockantenne. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne eure Meinung in die Bewertung und abonniert unseren Podcast, damit ihr auch garantiert keine Folge mehr der Rockantenne Heimatklänge verpasst. Klickt euch rein auf rockantenne.de/podcasts und damit seid ihr dann ganz nah an euren Lieblingsbands aus der Heimat. Wir sagen muchas gracias und keep on rocking. Bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne Heimatklängen.